Ich stand heute Morgen in unserem Kinderraum drüben und habe mir die Pinnwand angeschaut und ich dachte, das passt ja hervorragend. Ich glaube, das ist von Licht der Hoffnung. Ich hänge das nachher wieder hin. Ich hoffe, dass die Christel das jetzt nicht vermisst oder so. Das ist nämlich ein Hinweis zur Predigt. Was könnte das sein? Zähne, Karies, Karies und Baktus. Was könnte das bedeuten? Sünde. Der Zahn der Zeit oder Zahn um Zahn könnte sein. Ein Zahn gleich, der sieht allerdings ein bisschen krank aus, aber da kann auch der Filzstift abgerutscht sein. Vielleicht wird's, hier ist es noch klarer. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann mit dem Gelb. Gib mir dein, da ist ein Hemd abgebildet. Und dann wird geantwortet, hier nimm Hemd und das hier Mantel. Ja? Also wenn euch einer um euer Hemd nehmen will, dem gebt auch den Mantel. Wir beschäftigen uns hier schon mit einer der größten Predigten, die je gehalten wurden. Und ich meine jetzt nicht die von heute Morgen. Sondern eine Predigt, mit der wir uns auch an den nächsten Sonntagen weiter beschäftigen wollen. Die zog sich auch im Original möglicherweise über mehrere Tage hin. Das wissen wir nicht so genau. Das war also nicht so eine relativ kurze Geschichte mit drei Punkten. Wir haben schriftlich Aufzeichnungen über diese Predigt, aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist das, was wir haben, nur eine kurze Zusammenfassung. Drei Kapitel im Matthäusevangelium, die kann man in 15, 20 Minuten lesen, wenn man sich ein bisschen beeilt. Und sicherlich hat der Prediger damals länger gesprochen und möglicherweise ist das, was wir dort aufgeschrieben haben, sind das immer nur Zusammenfassungen von einzelnen Punkten, sozusagen einzelnen Predigten. Die Predigt wurde im Bergland oder auf einem Berg gehalten und nennt sich deshalb Bergpredigt. Und das ist ein Wort, das Kraft hat, was Jesus dort lehrt, ist ein Wort, was herausfordert, was manchmal deprimieren kann, aber ich glaube, was auch ermutigen kann. Und ich glaube, wenn wir es recht verstehen, dann richtet es uns auf, dann macht es uns Mut, dann zeigt es uns Licht und nicht Dunkelheit. Und ich möchte euch einladen, euch auf eine Reise durch diese Predigt einzulassen mit mir. Und ich will heute einen kleinen Einstieg geben, auch ein bisschen zum Rahmen was sagen und dann mit euch in diese Predigt einsteigen und dann wollen wir in der nächsten Zeit da weiter lernen, was Jesus uns sagen möchte. Er hat damals zu seinen Jüngern gesprochen, zu den Volksmassen, aber ich bin überzeugt, dass er durch dieses Wort heute zu uns, auch zu mir, aber auch zu dir sprechen möchte. Und ich möchte mal die ersten Verse lesen im Matthäusevangelium und ich fange ein bisschen weiter vorne an, nämlich schon in Kapitel 4, Vers 23 und lese dann bis 5, Vers 3. Das soll dann mal reichen. Ich hatte erst vor, die ganzen Seligpreisungen in eins abzuhandeln, aber ich wollte, was die Predigtlänge angeht, dann doch nicht Jesus nacheifern. Ja, und dann haben wir mehr davon, wenn wir es in kleineren Bissen nehmen. Er, also Jesus, geht es in 4,23 los, er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordans folgten ihm. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Amen. Jesus steht ganz am Anfang seines Dienstes. Vorher lesen wir im Matthäusevangelium noch gar nicht so viel. Wir lesen von der Geburt Jesu, von seinem Stammbaum. Wir lesen von Johannes dem Täufer, der den Weg vorbereitet für Jesus. Wir lesen von der Versuchung Jesu in der Wüste. Und in Kapitel 4 nach der Versuchungsgeschichte wird dann berichtet, dass er anfängt zu predigen, die ersten Jünger beruft. Und dann sind wir schon an der Stelle, von wo ich gelesen habe. Also wir sind ganz am Anfang der Geschichte. Und eine Sache macht Matthäus klar in diesen ganzen Geschichten bis hierher. Hier erfüllen sich alte Prophezeiungen. Matthäus, das ist immer gut im Hinterkopf zu haben, schreibt für Juden bzw. für Judenchristen, denen das Alte Testament kostbar war. Und immer wieder macht er ihn deutlich mit: Damit wurde erfüllt, was die Schrift gesagt hatte. Bei der Geburt, bei der Versuchung, bei dem ersten Auftreten Jesu in Galiläa. Alles verbindet er mit Zitaten aus der Bibel, die sie damals hatten, aus unserem Alten Testament, und sagt: Er ist der, von dem die Propheten schon sprechen. Und dann, nach diesen ersten Berichten, bündelt er das ein erstes Mal. Und das sind diese Verse am Ende von Kapitel 4, die ich gelesen habe. Eigentlich dieser Vers 23 sagt alles. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Wenn ihr die Evangelien aufmerksam lest, was ich euch empfehle, dann stoßt ihr immer wieder auf solche Zusammenfassungen. Da werden also nicht lange Geschichten erzählt und dann kam da ein Blinder und dann kam da ein Lama und dann erzählte Jesus dieses Gleichnis und jenes Gleichnis. Das kommt dann anschließend, aber zwischendurch wird das alles mal so zusammengerafft. Was hat der eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und dann wird das so zusammengefasst. Er lehrte, er verkündete das Evangelium, er heilte. Manchmal wird noch extra gesagt, er trieb Dämonen aus. Das ist hier bei der Heilung mit zusammengefasst. Er zog umher, er lehrte, predigte, heilte. Und dabei geht es um das Reich Gottes. Er lehrte, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes. Er lehrt über das Reich, er predigt vom Reich. Und in seinen Wundern ist er nicht einfach nett, sondern er demonstriert die Macht des Reiches. Und er demonstriert auch, was das für ein Reich ist, nämlich ein Reich, in dem es Heilung gibt und Befreiung. So, das ist also Matthäus 4, 23. Und dann möchte ich mit euch mal springen. Matthäus 9, 35. 4 Kapitel weiter. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Fällt euch etwas auf? Ja, das haben wir eben schon mal gelesen in Kapitel 4. Also fast, also bis ins Detail die exakt gleiche Formulierung. Wieder so eine Zusammenfassung. Und dann haben wir zwei solche Berichte und die sind wie so eine Klammer, die was einrahmen. Und mir ist das wichtig. Ja, wir lesen die Bibel oft so häppchenweise. Und ich predige auch gerne mal auch nur über einen Vers. Und da steckt so viel drin, da kann man ja wochenlang sich mit einem Wort aus der Schrift sich beschäftigen. Aber manchmal verlieren wir darüber den großen Zusammenhang. Was will Jesus hier eigentlich sagen und was will Matthäus hier sagen? Wir haben zweimal diese Zusammenfassung. Er lehrte, er predigte, er heilte. Und dazwischen haben wir dann Kapitel 5 bis 7, das, was wir Bergpredigt nennen. Und dann Kapitel 8 bis 9, wenn ihr dann weiterlest, bis zu dieser nächsten Zusammenfassung, haben wir dann eine Heilung nach der anderen. Der Gelähmte, der Gichtbrüchige, die blutflüssige Frau, dieses Töchterlein des Jairus, zwischendurch noch eine Sturmstillung, zwischendurch auch noch kürzere Redeteile, aber vor allem Heilung an Heilung. Die Autoren der Bibel schreiben ja mit einem Ziel. Die haben nicht einfach irgendwie so Kalenderblätter aneinander gereiht und so wie die zu liegen kamen, haben wir die jetzt in der Bibel. Sondern der Heilige Geist leitet hier auch die Zusammenstellung dieser Geschichten. Jesus predigte das Reich Gottes und er verkündete und er tat die Werke des Reiches Gottes. So wird das hier sein Handeln zusammengefasst. Sein Reden und sein Handeln. Und dann haben wir das ausführlich. Sein Reden, Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt, die Verkündigung vom Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir uns dann die Bergpredigt angucken, was wir denn damit dann machen. Das heißt, er predigte das Evangelium vom Reich. Und dann fragt man ja, wie hörte sich das denn an? Und dann kriegen wir die Bergpredigt. Und er tat die Werke des Reiches Gottes. Und das sehen wir in den Heilungen. Und das gehört immer zusammen. Die Worte Jesu und die Taten Jesu, die lassen sich nicht trennen. Der Jesus, der die Bergpredigt predigt, den können wir nicht haben ohne den Jesus, der den Gichtbrüchigen heilt oder die blutflüssige Frau oder das Töchterlein des Jairus auferweckt. Und es gibt Menschen, die Jesus bewundern für seine ethischen Prinzipien in der Bergpredigt und das ganz toll finden. Aber diese Wundergeschichten, die finden sie irgendwie ein bisschen peinlich und vorwissenschaftlich und antiquiert. Und die würden sie lieber gerne außen vor lassen. Ja, weil das nicht so in unser Weltbild passt. So edle ethische Prinzipien, die kriegen wir noch irgendwo unter. Aber eine Sturmstillung, ja, wir haben von der Sturmbewahrung gehört, aber so eine richtige Sturmstillung so mit einem Wort, ist alles vorbei, wäre ja auch was gewesen, ne? Oder eine Totenauferweckung, das ist dann schon starker Tobak. Bei anderen ist es umgekehrt. Und vielleicht bewegen die sich eher in unseren Kreisen. Die sind ganz begeistert von Jesus als Heiler. Wow, der hat Power. Und diese Power kann man heute erleben und das glauben wir und das erwarten wir. Und das ist großartig. Aber wenn dieser Jesus dann erklärt, wenn du zu jemandem sagst, du Dummkopf, dann bist du dem Gericht verfallen. Wenn dieser Jesus dann über Ehebruch redet und wo der schon anfängt, im Kopf. Wenn dieser Jesus davon spricht, dass wir unsere Feinde nicht nur irgendwie dulden sollen, sondern lieben sollen, mit vollem Einsatz, dann lässt bei manchen die Begeisterung deutlich nach. Also Jesus als Heiler, Halleluja, her damit. Mehr von der Power. Aber Jesus als der solche steilen Thesen hier aufstellt, das wird dann manchen zu heiß. Das ist doch gesetzlich, was er da sagt. Das ist doch ein bisschen eng. Aber wir können uns Jesus nicht so auseinandersortieren, wie es uns passt. Und seine Worte, ich will mal sagen, die funktionieren nicht ohne seine Kraft. Wenn er nur rumgegangen wäre und schöne Worte gemacht hätte, dann können wir das heute lesen, wie wir irgendwelche griechischen Philosophen lesen. Aber das hätte keine Kraft. Und seine Wunder ohne seine Worte, das wäre auch schon längst vom Winde verweht. Da gab es irgendwo einen Wunderrabbi, gab es viele von der Sorte. Nein, Jesus predigt das Reich Gottes und er tut das Reich Gottes, wenn ihr das erlaubt. Und auch die Bergpredigt und auch die Seligpreisung, ich komme jetzt hier wieder rein, die verstehen wir nicht richtig, wenn wir vergessen, wer da redet. Wenn ich nur mir diese abstrakte Texte angucke und versuche da irgendwie Sinn reinzukriegen, dann werde ich Schiffbruch erleiden. Und die Literatur ist voll von Leuten, die das so versucht haben, irgendwelche politischen Prinzipien abzuleiten, aber ohne Jesus, das funktioniert nicht. Wir können ihn nicht ungeteilt haben und das ist auch gut so. Was ist der Sinn der Bergpredigt. Wir sehen das dann, wenn wir durchgehen. Das kann ich nicht jetzt schon alles vorwegnehmen, aber ich will doch so eine Linie ziehen, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Und vielleicht auch manche Ängste schon weg sind. Jesus formuliert hier radikal. Das fällt beim flüchtigen Lesen auf. Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann hack sie ab und wirf sie von dir. Jesus ist sehr deutlich, er ist überdeutlich, er ist sehr radikal. Er macht keine faulen Kompromisse. Und wie reagieren wir darauf? Wenn man mal so ein bisschen in Bücher guckt, was schreiben Leute geschrieben? Es gibt unzählige Theorien, wie das denn jetzt zu verstehen oder nicht zu verstehen sei. Und das ist auch vielleicht ein gewisser Abwehrmechanismus. Wenn es mir zu heiß wird, dann kann ich da ein bisschen theoretisieren und sagen, ja, es ist ja alles nicht so klar. Dann muss ich das nicht so nah an mich ranlassen. Aber wir müssen trotzdem hinschauen und fragen, ja, wie nehmen wir das denn? Es gibt Leute, die machen ein politisches Programm draus. Oder die sagen, ja, es ist reines Gesetz, es ist wie Altes Testament. Einfach Gesetz, wenn du das machst, dann bist du gut bei Gott und wenn du es nicht machst, fliegst du raus. Und das steht dann natürlich im Widerspruch zu dem, was wir sonst im Neuen Testament als Gnadenbotschaft finden. Dann gibt es ganz Schlaue, die sagen, ja, das gilt alles gar nicht für uns, das war nur für die damals und dann irgendwann im tausendjährigen Reich wieder, aber für heute hat das keine Bewandtnis. Oder sehr verbreitet, und da kommen wir der Wahrheit ein bisschen näher, in der lutherischen Tradition wird gesagt, man kann das gar nicht halten. Seien wir doch mal ganz ehrlich, die Bergpredigt hat auch gar nicht das Ziel, dass wir das tun, sondern sie will uns vor Augen führen, dass wir Sünder sind, dass wir es nicht packen, dass wir Gnade brauchen. Also das ist ziemlich genau das, was Paulus über das Gesetz sagt, dass das Gesetz uns so einen Spiegel vor die Nase hält und sagt, guck mal, so toll bist du oder auch nicht. Da bist du schon wieder auf die Nase gefallen. Und dann nicht, damit wir uns schlecht fühlen, sondern damit wir zu Jesus fliehen, damit wir seine Gnade annehmen, damit wir nicht mehr denken, wir könnten es ja selber schaffen. Und wenn unser Studium der Bergpredigt diesen Effekt hat, dass die Gnade für uns noch kostbarer wird, wir sagen ja, dass ich komme hier an meine Grenzen, dann ist das eine wunderbare Sache. Dann kann das gute geistliche Frucht bringen. Das soll uns nicht in Verzweiflung bringen, sondern zu Jesus. Aber ich glaube nicht, dass das die Absicht war, die Jesus hatte, als er diese Bergpredigt gehalten hat. Er sagt davon nichts. Das tragen wir von außen an den Text ran. Was sagt Jesus selbst über seine Rede, was wir damit tun sollen? Ganz am Ende in Kapitel 7, wer meine Worte hat und tut sie, das ist der kluge Mann, der das Haus auf Fels gebaut hat, den die Stürme nicht erschüttern können. Also, wir sollen die Worte hören und nicht ewig darüber diskutieren, das können wir auch mal machen, nicht ewig. Wir sollen sie hören und dann sollen wir sie tun. Also eine ganz klare Ausrichtung. Und wie das jetzt geht, wie das weitergeht, das sehen wir gleich noch. Wir fangen ja an mit den Seligpreisungen. Die erste habe ich euch gelesen, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und die Bergpredigt ist meine These, ist nicht als Gesetz gemeint und auch die Seligpreisungen sind nicht dazu gesprochen, um uns Stress zu machen, sondern eben, um uns selig zu machen. Müssen wir gleich überlegen, was heißt das? Also wir können die lesen und denken, aha, wieder eine To-Do-Liste, 8 Punkte. Was soll ich alles machen? Wie soll ich sein? Arm vor Gott, trauern soll ich, dann soll ich gewaltlos sein, dann soll ich Hunger haben, dann soll ich ein reines Herz haben, auweia, da wird es schwierig. 8 Punkte und dann komme ich in den Himmel. Ja, selig hat doch irgendwie was damit zu tun. Und hier heißt es, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nein, wir hatten vorher gesehen, Jesus predigte das Evangelium vom Reich. Er predigt ja nicht Gesetz. Er sagt nicht, ich gebe euch eine Liste und wenn ihr die abgearbeitet habt, dann habt ihr eine Chance bei meinem Vater. Dann habt ihr eine Chance, in den Himmel zu kommen. Das ist nicht die Botschaft von Jesus. Die Bergpredigt und die Seligpreisung sind Evangelium, frohe Botschaft. Denn sie künden davon, dass Jesus seine Herrschaft aufrichtet. Sein Reich kommt. Sein Reich ist angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Es ist dieses Geheimnis des Reiches. Damals haben sie erwartet, wenn das Reich Gottes kommt, dann macht Bumm und dann ist die alte Zeit vorbei mit Römern und Kopfschmerzen und Sünde und all diesen lästigen Sachen. Und dann fängt die neue Zeit an. Herrlich, Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das Geheimnis ist, dass das Reich, die neue Zeit, die neue Herrschaft von Jesus anfängt, bevor die alte Zeit aufhört. Und das für eine Zeit, und die Zeit dauert jetzt schon 2000 Jahre, überlappt. Und wir leben als Bürger dieses Himmelreiches in dieser Welt, die immer noch so kaputt ist. Und Himmelreich heißt hier nicht Himmel, da kommst du hin, wenn du tot bist, sondern Himmelreich ist einfach ein anderes Wort für dieses Reich Gottes, für diese Herrschaft Gottes. Die Herrschaft, die Jesus auf der Erde begonnen hat aufzurichten. Also, das ist der Bereich, der Herrschaftsbereich Gottes, zu dem du jetzt gehörst, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist ein Bürger dieses Reiches Gottes, wenn Jesus dein Herr ist. Dann gehörst du zu seiner Herrschaft, zu seinem Königreich. Und wie kommt man da rein? Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er sagt nicht, hier ist ein dickes Buch und das musst du durcharbeiten und dann machen wir einen Test und dann gucken wir mal. Er spricht von den Kosten der Nachfolge. Ja, er spricht von einem Preis. Das Leben ändert sich radikal und davon spricht dann auch die Bergpredigt. Aber er sagt nicht, du musst erstmal perfekt sein und dann können wir reden. Nein, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denen, die schon zu seinem Reich gehören und denen, die an der Schwelle stehen, die hören hier beide zu. Da waren die Volksmengen und da war der Jüngerkreis. Das ist immer so ein doppeltes Publikum hier in der Bergpredigt. Auch gut, das im Hinterkopf zu haben. Beiden sagt Jesus, so sieht es im Reich Gottes aus. Das erzähle ich euch jetzt in den nächsten drei Kapiteln. So sieht ein Leben aus, das von der Realität des Reiches Gottes bestimmt ist. Oswald Chambers, den kennen einige, hat geschrieben, die Bergpredigt ist nicht eine Reihe von Prinzipien, denen wir zu folgen haben, Gesetz, sondern sie ist eine Aussage über das Leben, das wir führen werden, wenn der Heilige Geist in unserem Leben zum Zuge kommt. Anders gesagt, wenn das Reich Gottes in unserem Leben zum Zuge kommt. Und dann wird aus dieser Drohung und dieser Forderung eine Verheißung. Das ist das Leben, was Jesus in dir wirken will. Wo du deine Feinde liebst. Ja, die Buddhisten sind stolz, wenn sie, und stolz dürfen die auch nicht sein, aber froh, wenn sie, oder die Hindus, wenn sie, wie heißt das, Ahimsa hinkriegen, also so unbeteiligt bleiben, nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern einfach auf Abstand bleiben. Aber hier geht es darum, aktiv die Feinde zu lieben. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Die Bergpredigt zeigt zeichenhaft, wie es ist, wenn die Königsherrschaft Gottes in diese Welt hereinbricht. Und wir dürfen Teil daran haben. Und zeichenhaft heißt eben auch, wir haben ja nicht eine Liste, die vollständig ist, ein neues Gesetzbuch. Sondern Jesus zeigt die Richtung. Er zeigt Situationen. Da ist einer, der will jetzt seinen Mantel von dir haben. Da geht es darum, wie damals gepfändet wurde. Kommen wir noch dazu. Und dann sagt Jesus, ja, überbiete das, was der von dir wollte. Er will das Hemd von dir, gib dem auch noch den Mantel. Wenn einer sagt, du sollst eine Meile mit ihm laufen, geh zwei. Das ist einfach dieser Verblüffungseffekt der Liebe Gottes und der Gnade Gottes. Da geht es nicht darum, dass immer wenn einer sagt, kannst du mich noch zur Bushaltestelle bringen, dass du auch noch bis zu ihm nach Hause mitfährst mit dem Bus oder so. Also so eine ganz gesetzliche, wortwörtliche Auslegung. Da knirscht's. Hier willst du nicht meinen Mantel noch haben oder so. Nein, wollte ich gar nicht haben. Übrigens auch nicht jedes Mal, wenn dich Jesus sagt, wenn sie euch gebt, wenn sie euch bitten. Das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn vor Weihnachten ein Spendenbrief ins Haus kommt, du also einen unbegrenzten Betrag da reinschreiben musst. sondern wir können da immer noch Entscheidungen treffen. Aber es werden da neue Wege gezeigt. Der Freigebigkeit, der Gnade, der Liebe, der Barmherzigkeit. Die Seligpreisungen zeigen, Gottes Maßstäbe sind ganz anders. Selig sind, so geht das ja immer los, selig sind, die arm sind vor Gott. Und selig heißt nicht einfach, die kommen in den Himmel. Das ist zu jenseitig gedacht. In manchen Bibelübersetzungen, Hoffnung für alle, habe ich mal reingeguckt, da heißt es, glücklich sind die, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist mir zu diesseitig. Also es geht, wenn man glücklich so versteht als eine Emotion oder dann fühlt, das ist der Weg, dass du dich richtig glücklich fühlst. 8 Schritte, so aus dem Wellnessbereich, das ist es auch nicht. Selig heißt von Gott anerkannt. Du kannst dich wirklich freuen, du kannst wirklich glücklich sein. Du kommst am Ende übrigens auch in die neue Welt Gottes. Aber es geht hier darum, da hat Gott ein ganzes Ja zu, wenn du so lebst. Wenn das dein Leben prägt, da freut sich Gott drüber. Von Gott anerkannt. Im Zentrum steht die Beziehung zu Gott. Und die Anerkennung durch Gott. Und die richtet sich nach ganz anderen Maßstäben als die Anerkennung dieser Welt. Und deshalb sind die Seligpreisungen dann zweierlei. Sie sind ein Zuspruch für die Armen, für die Sanftmütigen, für die Hungrigen, für die Verfolgten, für die, die sagen, ich diene hier und ich kümmere mich um andere und ich kriege nie was zurück und andere kommen groß raus. Diesen Menschen, die in der Welt wenig gelten, denen sagt Jesus, selig seid ihr, Gott freut sich über euch, Gott ist auf eurer Seite. Gott ist bei den Niedrigen, bei den Schwachen. Aber die Seligpreisungen sind dann auch für die anderen und vielleicht für uns andere an mancher Stelle eine Herausforderung. Nach welchen Maßstäben richte ich denn mein Leben aus? Nach diesen Maßstäben des Reiches Gottes? Ja, da freut sich Gott, wenn ihr so seid. Oder nach den Maßstäben, was gesagt wird, lass dir nichts gefallen, lass dir das nicht bieten. Wenn du jetzt hier einmal nachgibst, dann kommen die immer wieder. Das sind die Maßstäbe dieser Welt. Also die Seligpreisung, die will ich nicht jetzt alle in dieser Predigt abhandeln, aber die erste habe ich schon gelesen. Selig sind, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die arm sind vor Gott. Luther hat da die geistlich Armen. Ich denke, das ist hier in der Einheitsübersetzung ganz gut wiedergegeben. Die arm sind vor Gott, denen gehört das Himmelreich. Und da wird schon im ersten Vers der eigentlichen Predigt, wird es wieder, diese Behauptung widerlegt. Hier ging es ums Gesetz. Also wenn du eben noch dachtest, ja, das klingt ja alles ganz gut, aber letztlich geht es doch um das, was wir alles tun müssen. Wie fängt Jesus an? Es geht im ersten Vers damit los, dass wir aus uns heraus nicht über die geistlichen Ressourcen verfügen, die wir brauchen, um das zu tun, was Jesus hier fordert. Wir können das nicht aus uns heraus. Wir haben diese moralische oder geistliche Kraft nicht. Wir sind geistlich arm. Und wenn wir das einsehen, wenn wir das anerkennen, dann sagt Jesus, selig seid ihr. Er hat keine Verheißung für fromme Superhelden. Man kann ja manchmal sehr deprimiert sein, wenn man christliche Biografien liest. Manchmal auch, wenn man mit manchen Christen spricht. Die wollen einen ermutigen über das, was Gott alles Schönes tut in ihrem Leben. Und das ist wunderbar und sie sollen gesegnet sein. Aber ich erlebe es manchmal, dass mich sowas eher runterzieht. Die Verheißung von Jesus gilt denen, die ihren eigenen geistlichen Bankrott erklärt haben. Die wissen, ich bringe nichts. Aus mir heraus habe ich Gott nichts zu bringen. Wer bin ich denn? Und Gott sagt, genau da bin ich zu finden, genau bei diesen Leuten, genau bei denen, die das einsehen. Vielleicht hast du jahrelang versucht, irgendwas darzustellen für Gott oder für die Gemeinde oder für andere Christen. Und irgendwann brichst du zusammen und sagst, ich pack das alles nicht, ich kann diese Spielregeln nicht mehr mitspielen, ich bin dafür nicht gebaut. Und dann sagt Jesus, selig bist du, dass du das einsiehst. Dein ist das Himmelreich. Denn Herrn, so spricht der Hohe und Erhabene, heißt es in Jesaja 57, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Da wohnt Gott. Gott ist bei den Niedrigen. Gott ist bei denen, die begreifen, wir sind auf Gnade angewiesen. Und wir sind aus Gnade angenommen. Und deshalb muss uns das nicht niedermachen. Ja, wir können sowieso nichts, sondern da ist einer, der hebt uns auf. Und der sagt, ich gebe dir meine Kraft, ich lebe in dir. Und durch mich kannst du. Aber es ist die Frage, wie wir zu ihm kommen. Und das ist die Geschichte von dem Zöllner, der in den Tempel kommt in Lukas 18. Da ist also der Pharisäer, der aufzählt, was er alles Tolles macht und wie oft er betet und fastet und was nicht alles. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und da sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn du glaubst, aus dir selbst heraus annehmbar zu Gott zu sein, schlau genug, fromm genug, moralisch genug, das behauptet, das sagt ja keiner so öffentlich, aber wenn das doch eigentlich in deinem Herzen die Überzeugung ist, dann hat Gott ja nicht viel zu sagen. Und das ist die gefährlichste Form des Stolzes, die auf ganz positiven Eigenschaften aufbaut. Ja, wenn einer stolz ist auf seinen Opel Manta oder, keine Ahnung, auf seine Kohle, da kann man relativ, also Oldtimer-Fans, ja, ist schon eine Weile her, kennt ihr das noch? Das ist jetzt relativ einfach zu durchschauen. Aber wenn einer wirklich hingegeben lebt, wirklich sich aufopfert für andere, da kann sich so ein Stolz einschleichen. Eben auf diese ganz wunderbaren Dinge, wo wir dann letztlich doch denken, naja, ich habe es geschafft. Früher habe ich auch Gnade gebraucht, aber jetzt kann ich das so. Da können wir uns ganz leicht selber betrügen. Und dann bringen wir es fertig und sind stolz auf unsere Demut. Und sagen insgeheim, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie jener Pharisäer. Ich habe ja nicht so eine Doppelmoral. Ich bin ja demütig, nicht so wie der. Und vielleicht hast du sowas in dir schon mal entdeckt. Ja, ist diese Wahrheit wirklich tief eingedrungen, dass wir ohne Gott verloren sind und aus Gnade gerettet? Er nimmt dich an. Und wenn du das ergriffen hast, und vielleicht fühlst du dich erstmal am Boden zerstört, und dann erlebst du, wie Jesus dich aufrichtet, dann gilt dir diese Verheißung. Dir gehört das Himmelreich. Du gehörst in seine Herrschaft, in sein Reich. Jetzt und in Ewigkeit. Und der Wochenspruch für diese Woche, den habe ich euch vorhin vorenthalten, nicht mit Absicht, steht im 1. Petrusbrief, 5, Vers 5. Habe ich erst hinterher gemerkt. Da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Selig sind die, arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Amen.